Wenn ein Volk über lange Zeit die Warnungen Gottes überhört, scheint es irgendwann keinen Weg mehr zurückzugeben. Die Berichte über den Untergang Jerusalems zeigen nicht nur politische Katastrophen und menschliche Intrigen, sondern legen die geistliche Wurzel offen, ein Herz, das sich gegen Jehova verhärtet. Gleichzeitig zeichnet sich inmitten von Gericht und Trümmern eine stille, aber starke Treue ab, Gottes Treue zu seinem Wort und die Treue eines Propheten, der lieber leidet, als zu schweigen. Hartnäckige Sünde im Angesicht des Gerichts. Die Schilderung des Falls Jerusalems ist von einer fast unerträglichen Dichte, die Belagerung zieht sich hin, im 11. Jahr Zedekias, im 4. Monat, am 9. des Monats, wurde eine Bresche in die Stadt gebrochen, so nüchtern und zugleich erschütternd heißt es in Jeremia 39, 2. Kurz darauf flieht der König, seine Söhne werden vor seinen Augen geschlachtet, die Mauern werden eingerissen, das Haus des Königs und die Häuser des Volkes verbrannt. Vor aller Augen wird sichtbar, dass Gottes angekündigtes Gericht Wirklichkeit geworden ist. Dennoch bleibt aus der Mehrheit weder ein Ruf der Reue noch eine Bewegung des Herzens überliefert. Man sieht die Trümmer, aber die inneren Mauern des Widerstands bleiben stehen. Damit tritt an den Tag, dass Sünde weit mehr ist als eine Reihe einzelner Verfehlungen, sie ist eine eingewöhnte Haltung, ein beharrlicher Gegenwille gegen das Reden Gottes. Israel blieb nicht nur vor dem Fall Jerusalems, sondern sogar während und nach dem Fall Jerusalems hartnäckig in seinem Sündigen gegen Jehova. Diese innere Hartnäckigkeit wird nach dem Fall der Stadt noch deutlicher. Anstatt das Gericht als letzte ernste Mahnung zu verstehen, spinnen die führenden Männer ihre eigenen Pläne. Gedalia, der in Mizpah als Statthalter eingesetzt ist, wird Opfer einer Intrige, Ismael erhebt sich, ermordet ihn und reißt Menschen mit sich fort. Johanan versucht zu retten, was noch zu retten ist, und doch ist alles von Misstrauen, Machtinteressen und Angst durchzogen. Während Gott durch das Gericht sagt, denn ihr habt gegen den Herrn gesündigt und auf seine Stimme nicht gehört, darum ist das mit euch geschehen, dreht sich der Mensch weiter um seine eigenen Sicherungen und Wege. So wird sichtbar, wie ernst Gott die Sünde nimmt, er übersieht dieses beharrliche Widerstreben nicht, aber auch, wie tief das menschliche Herz sich selbst gegenüber blind sein kann. Gerade darin liegt für uns eine ernste, aber heilsame Spiegelung. Es gibt Zeiten, in denen äußere Erschütterungen, Verluste, Zerbrüche, offensichtliche Folgen unseres Weges, alles andere als Zufall sind. Sie tragen das Siegel Gottes, der ruft und zur Umkehr lockt. Wenn aber innen alles daran setzt, das eigene Recht zu behalten, bleibt selbst ein sichtbar gewordenes Gericht ohne Wirkung. Dann ist es Gnade, wenn der Schmerz uns nicht verbittert, sondern weich macht, wenn wir nicht länger nur die zerstörten Mauern sehen, sondern das Herz, das Gott in seiner Zucht mit uns meint. Er ist gerecht, wenn er richtet, und zugleich treu, wenn er inmitten der Züchtigung den Raum zur Rückkehr offen lässt. Wer das erkennt, lernt, nicht nur die Ereignisse zu deuten, sondern sich selbst vor Gott zu stellen, nicht in verzweifelter Scham, sondern in der Hoffnung, dass der, der ernst richtet, ebenso ernst rettet. Im 11. Jahr Zedekias, im 4. Monat, am 9. des Monats, wurde eine Bresche in die Stadt gebrochen. Und die Chaldäer verbrannten das Haus des Königs und die Häuser des Volkes mit Feuer und rissen die Mauern von Jerusalem nieder. Die Geschichte Jerusalems ermutigt, das eigene Leben nicht nur an äußeren Erschütterungen zu messen, sondern nach dem inneren Widerstand gegen Gottes Reden zu fragen. Wo Hartnäckigkeit sichtbar wird, ist es kein Zeichen dafür, dass Gott uns aufgegeben hätte, sondern dass er uns so ernst nimmt, dass er uns auch durch harte Wege zur Besinnung ruft. In diesem Licht kann selbst schmerzliche Erfahrung zur Einladung werden, wieder an sein Herz zurückzukehren und ihn in seiner heiligen Liebe neu zu vertrauen. Jeremias Festigkeit im Reden für Jehova. In derselben Szene, in der die Sünde Israels ans Licht kommt und das Gericht Gottes seinen Lauf nimmt, steht Jeremia als eine stille, aber unbeirrbare Gestalt. Er erlebt die Belagerung nicht aus der Distanz, sondern aus dem Wachhof, aus Ketten, aus der Nähe des Elends seines Volkes. Und doch wird über ihn ein ganz eigenes Wort gesprochen, und über Jeremia gab Nebukadnezar, der König von Babel, durch Nebusaradan, den Obersten der Leibwache, den Befehl, nimm ihn und richte deine Augen auf ihn und tu ihm ja nichts Böses an, sondern wie er zu dir reden wird, so tu mit ihm. Während das Urteil über den König und die Stadt vollstreckt wird, befiehlt derselbe Weltherrscher, auf den Propheten Acht zu geben. Hinter dieser merkwürdigen Spannung steht der Dreieine Gott, der die Weltmächte lenkt und der über dem, der für ihn redet, wacht, nicht indem er ihn aus allem Leid herausnimmt, wohl aber indem er ihm mitten darin einen geschützten Auftrag erhält. Jeremia 2,45 spricht von der Sünde Israels gegen Jehova und von Jehovas Strafe über Israel. Nicht nur vor dem Fall Jerusalems, sondern sogar während und nach dem Fall Jerusalems blieb Israel hartnäckig in seiner Sünde gegen Jehova. Dennoch blieb Jeremia standhaft in seinem Reden für Jehova. Jeremia bleibt nicht deshalb fest, weil er äußerlich abgesichert wäre. Er wird mit den Weggeführten nach Rama gebracht, er trägt Ketten, er steht selbst unter dem Druck der Geschichte. Doch mitten dort sagt der Oberste der Leibwache zu ihm, und nun siehe, ich löse dich heute von den Ketten, die an deinen Händen sind. Wenn es gut ist in deinen Augen, mit mir nach Babel zu kommen, so komm, und ich werde mein Auge auf dich richten. Wenn es aber übel ist in deinen Augen, mit mir nach Babel zu kommen, so lass es. Siehe, das ganze Land ist vor dir. Du kannst gehen, wohin du willst. Die äußere Entscheidung wird ihm freigestellt, die innere ist längst gefallen, Jeremia bleibt bei dem Wort, das er verkündigt hat. Er empfiehlt sich nicht den stärkeren Mächten, sondern dem Gott, dessen Wort in ihm wie ein Feuer brennt, das er nicht einschließen kann. Seine Festigkeit besteht darin, dass er nicht mit dem Wind der Stimmungen geht, sondern bei der Wahrheit bleibt, selbst wenn sie ihn menschlich in eine schwache und demütigende Lage bringt. Darauf fällt ein heller Schein bis in unsere Zeit. Es gibt Situationen, in denen Treue zu Gottes Wort nicht mit sichtbarem Erfolg belohnt wird, sondern mit Missverständnis, Einsamkeit oder scheinbarer Wirkungslosigkeit. Jeremias Weg zeigt, dass das nicht das Ende der Geschichte ist. Gott kann Menschen, die ihm in ihrem Reden und Leben gehören, durch die unwahrscheinlichsten Kanäle schützen und gebrauchen, sogar durch einen heidnischen Herrscher, sogar mitten im Gericht. Er schenkt nicht unbedingt eine bequeme Stellung, aber er bewahrt den inneren Auftrag. Das macht Mut, nicht auf Resonanz oder äußere Absicherung zu schauen, sondern darauf, ob das Feuer seines Wortes in uns noch brennt. Wo dieses Feuer lebt, wird es uns durch Krisen tragen und uns die Freiheit geben, zu sagen, was wahr ist, auch wenn die Welt um uns wankt. Und über Jeremia gab Nebukadnezar, der König von Babel, durch Nebusaradan, den Obersten der Leitwache, den Befehl, nimm ihn und richte deine Augen auf ihn und tu ihm ja nichts Böses an, sondern wie er zu dir reden wird, so tu mit ihm. Und nun siehe, ich löse dich heute von den Ketten, die an deinen Händen sind. Wenn es gut ist in deinen Augen, mit mir nach Babel zu kommen, so komm, und ich werde mein Auge auf dich richten. Wenn es aber übel ist in deinen Augen, mit mir nach Babel zu kommen, so lass es. Siehe, das ganze Land ist vor dir. Du kannst gehen, wohin du willst. Jeremias Festigkeit ermutigt, die eigene Standhaftigkeit nicht an äußeren Sicherheiten zu knüpfen, sondern an der Treue des Gottes, der uns sein Wort anvertraut. Wer sich in Krisen an dieses Wort klammert und nicht an die wechselnden Erwartungen der Umgebung, steht nicht im Leeren, sondern in einem Raum, den Gott selbst bewacht. Daraus wächst eine stille Freiheit, das zu sagen, was Gott sagt, und den Ausgang ihm zu überlassen, im Vertrauen, dass er weiß, wie er über den Seinen wacht. Gottes Treue zu dem bewahrten Rest. Mitten im großen Zusammenbruch fällt ein kurzer Satz wie ein leiser Kontrapunkt, aber von dem Volk, den Geringen, die nichts hatten, ließ Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, im Land Juda zurück. Und er gab ihnen Weinberge und Äcker an jenem Tag. Während die Mächtigen gefesselt nach Babel geführt werden, bleiben einige der Ärmsten im Land und erhalten sogar Weinberge und Felder. Auf der Oberfläche ist das politische Kalkül eines Eroberers, das Land soll nicht veröden. Tiefer gesehen spiegelt sich darin etwas von Gottes eigenem Handeln, er verwirft das Volk nicht als Ganzes, sondern bewahrt einen Rest. Dieser Rest ist äußerlich schwach, sozial unbedeutend, aber er steht unter einem leisen Segen. Gott beginnt neu, nicht mit der Elite, sondern mit denen, die nichts hatten und die gerade dadurch frei sind, neu zu empfangen. Den Rest des Volkes, sowohl die, die zu Nebukadnezar übergelaufen waren, als auch die, die im Land geblieben waren, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, in die Verbannung nach Babylon. Einige der Ärmsten des Volkes jedoch ließ der Oberste der Leibwache im Land Juda zurück und gab ihnen damals Weinberge und Felder. Als sich die Nachricht verbreitet, dass ein Überrest im Land bleibt und Gedalia als Statthalter eingesetzt ist, setzt Bewegung ein. Es heißt, da kehrten alle Judäer aus all den Orten zurück, wohin sie vertrieben worden waren, und sie kamen ins Land Juda zu Gedalia nach Mizpah. Und sie sammelten sehr viel Wein und Sommerobst ein. Für einen Augenblick wirkt es, als würde aus Trümmern ein bescheidener Neuanfang wachsen. Menschen kommen aus Moab, Ammon, Edom und anderen Ländern zurück, die Felder tragen Frucht, die Zersprengten finden einen Sammelpunkt. Doch dieser zarte Anfang bleibt gefährdet, Intrigen, Misstrauen und Gewalt zerstören in Kapitel 40 bis 41 viel von dem, was sich an Hoffnung abzeichnete. Selbst der Überrest ist nicht immun gegen das alte Gift. Trotz dieser Zerbrechlichkeit bleibt der rote Faden erkennbar, der sich schon durch 1. Mose zieht, Gott erhält sich einen Rest, durch den er seine Verheißungen weiterführt. Noah mit seiner Familie, Abraham mit einer einzigen Verheißung, Josef im Gefängnis, sie alle stehen am Anfang einer Linie, die über Israel und seine Propheten bis zur kleinen Schar der Jünger führt, aus der heraus die Gemeinde entsteht. So nüchtern Jeremia die Verirrungen und Verbrechen der Menschen beschreibt, so still bezeugt seine Sicht doch, dass Gott nicht loslässt, was er sich vorgenommen hat. Er bleibt bei seinem Volk, wenn auch in anderer Gestalt, nicht in nationaler Größe, sondern in einer kleinen, bewahrten Herde, die er inmitten der Gerichte sammelt. Darin liegt ein tiefer Trost. Es kann Zeiten geben, in denen das, was einst stark und stabil schien, Gemeinschaft, Strukturen, eigene Lebenspläne, zerbricht oder auf ein Minimum zusammenschrumpft. Das heißt nicht, dass Gott abwesend wäre, es kann vielmehr der Ort sein, an dem er mit einem Überrest neu ansetzt. Dieser Überrest kann äußerlich unscheinbar sein, ein kleiner Kreis von Glaubenden, ein kaum wahrnehmbares Gebet, ein Restvertrauen, der nicht völlig versiegt ist. Doch Gott ist der, der kleine Anfänge achtet und bewahrt. Wer sich selbst eher zu den Geringen, die nichts hatten, zählt, darf sich in diesen Versen wiederfinden. Der gleiche Herr, der damals Weinberge und Äcker gab, ist heute derselbe, treu, wenn er richtet, und nicht weniger treu, wenn er aus den Trümmern heraus einen neuen, stillen Anfang wachsen lässt. Aber von dem Volk, den Geringen, die nichts hatten, ließ Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, im Land Juda zurück. Und er gab ihnen Weinberge und Äcker an jenem Tag. Und auch alle Judäer, die in Moab und unter den Söhnen Ammon und in Edom und wie in allen diesen Ländern waren, hörten, dass der König von Babel einen Überrest in Juda gelassen und dass er Gedalia, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, über sie eingesetzt hatte. Da kehrten alle Judäer aus all den Orten zurück, wohin sie vertrieben worden waren, und sie kamen ins Land Juda zu Gedalia nach Mizpah. Und sie sammelten sehr viel Wein und Sommerobst ein. Die Geschichte des Überrests zeigt, dass Gott selbst dort nicht aufgibt, wo vieles verloren ist. Er arbeitet gern mit dem Kleinen, Schwachen, Unspektakulären und führt gerade dadurch seine Wege weiter. Das ermutigt, die eigenen Reste nicht zu verachten, weder in der persönlichen Geschichte noch in der Gemeinde. Wo noch ein wenig Vertrauen, ein wenig Gehorsam, ein wenig Sehnsucht nach Gott lebt, dort hat er Raum, neu anzusetzen und seinen Segen auf unscheinbare Weise aufgehen zu lassen. Herr Jesus Christus, du siehst, wie leicht auch unsere Herzen hart werden können, selbst wenn du deutlich zu uns redest. Vergib uns, wo wir deine Warnungen überhört und unser eigenes Wegegehen über dein gutes Reden gestellt haben. Stärke in uns den Geist Jeremias, dass wir an deinem Wort festhalten, auch wenn Umstände uns erschüttern und scheinbar alles auseinanderbricht. Danke, dass du inmitten von Gericht und Dunkelheit einen Rest bewahrst und deine Zusagen nicht fallen lässt. Lass uns zu Menschen werden, in deren Leben man deine Treue erkennt, gerade dann, wenn vieles zerbrochen ist. Richte müde Herzen auf, tröste die Verzagten und erfülle uns neu mit Hoffnung aus deinem Wort. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, und du wirst dein Werk an deinem Volk vollenden. Amen.